Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Mitarbeiter und wie man auch Mitarbeiter behalten kann. Also nicht nur, wie man sie gewinnt, sondern wie sie auch bei dir bleiben können. Und da haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, Michael, der zum zweiten Mal bei uns ist.
Ja, genau. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, wir haben heute wieder zum zweiten Mal Christian Keller von Keller Digital eingeladen. Lieber Christian, für diejenigen, die den Podcast nicht mehr auf dem Schirm haben von damals, von 21, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor.
Danke für die kurze Einleitung, Michael. Mein Name ist Christian Keller und jetzt mittlerweile seit über 8 Jahren unterstützen wir ausschließlich im Thema Mitarbeitergewinnung das Handwerk dabei, über Social Media die richtigen Fachkräfte, zunehmend auch nicht die Azubis, sondern eher die Führungskräfte wie Bauleiter und Projektleiter einzustellen. Das Ganze machen wir aus dem schönen Frankfurt am Main heraus und mittlerweile Gott sei Dank auch nicht mehr alleine. Ich glaube, in der ersten Folge, da hatte ich schon 3, 4 Kollegen. Jetzt sind wir mittlerweile 12 bei uns in der Agentur, unterstützen bundesweit über 300 Handwerksunternehmen. Und weshalb ich ja so gerne hier spreche vor den Dachdecker-Freunden, haben wir neulich im September festgestellt, dass über 25% unserer Kunden tatsächlich aus eurem Gewerk kommen und Dachdecker sind. Und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, heute nochmal explizit mit euch gezielt in den Dachdeckermarkt reinzuschauen. Hat sich viel getan, haben wir auch schon im Vorgespräch heute festgestellt, wie sich der Dachdeckermarkt entwickelt Richtung Nachfolge, Richtung, wie finde ich überhaupt noch Mitarbeiter? Und jetzt nach 3 Jahren nutzen ja auch immer mehr Leute Social Media. Deswegen ist es mir super wichtig, heute auch mal ein paar Einblicke zu geben. Was muss man vielleicht anders machen, dass es immer noch funktioniert?
Das ist schon sehr cool. Wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Ich habe gedacht, das wäre noch nicht so lange her. Aber gehen wir mal zum Thema. Wenn ein Kunde meine Rechnung nicht bezahlt, dann gehe ich zu einem Anwalt für Baurecht und nicht zu einem Scheidungsanwalt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist das beim Recruiting genauso? Gibt es auch hier Fachbereiche und Spezialisten, beispielsweise Bauhandwerk, Ärzte oder auch Juristen, die sich darauf spezialisiert haben? Und wo habt ihr euch darauf spezialisiert? Lieber Christian, erzähl doch mal mehr darüber.
Das gibt es definitiv. Also wir tauschen uns regelmäßig auf Marketing-Masterminds mit vielen Agenturen aus. Und da haben wir Recruiter, die machen nur Steuerberater. Andere, die machen nur Anwaltsgehilfen, obwohl das ja noch sehr nah eigentlich beieinander ist. Es gibt Leute, die kümmern sich nur um die Kfz-Branche, die auch für sich genommen schon sehr besonders ist. Und was ich ganz interessant fand, war ein Kollege, der macht Apotheker. Also dachte eigentlich, Apotheken ist das als Nische groß genug, aber tatsächlich war auch er sehr zufrieden und sagte, da gibt es ganz viel Bedarf. Also es gibt in Deutschland so viele Mangelberufe und eigentlich in jeder Mangelberufsgruppe stellt man immer wieder fest, dass es dort dann sich Spezialisten herausbilden, die die Branche kennen und natürlich hoffentlich im Bereich Online-Marketing oder anderen Quellen fit sind, um Leute anzusprechen. Denn das gebe ich auch schon gerne als Teaser mit. Man sollte spezialisiert sein auf eine Branche, natürlich seine Methode haben, aber es gibt natürlich noch viel mehr Ansätze außerhalb von Social Media, um Mitarbeiter anzuziehen. Aber ja, tatsächlich habe ich mich auch gefragt, was lustiger wäre, ob der Baurechtsanwalt die Scheidung betreuen würde oder der Scheidungsfachanwalt sich um das Baurecht kümmern würde. Das wäre tatsächlich sehr lustig.
Ja, also das ist ja tatsächlich so, im Anwaltsbereich haben sich da Experten auch rauskristallisiert, also in einzelnen Fachbereichen und egal wo, auch im Handwerk, denkt man, wenn man irgendwie was gelernt hat und dann muss man alles anbieten, was die Handwerksordnung dafür so hergibt. Ja, also auch hier geht es darum, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr spezialisiert und dabei auch in dem, was man tut, Experte ist. Muss man dazu sagen, es ist ja auch kein so triviales Thema. Und das Thema Mitarbeiter, Fachkräfte, Mangel, ja, obwohl sich die Begrifflichkeit Mangel immer so doof anhört. Wir haben ja keine mangelhaften Mitarbeiter, sondern wir haben einfach viel zu wenig. Aber das haben wir ja jetzt nicht als Dachdecker oder als Handwerker für uns alleine gepachtet. Irgendwie weiß ich gar nicht, was da los ist bei uns in Deutschland. Überall klemmt es. Überall da, wo man auch wirklich, ja, wo man arbeiten muss, ja, da gibt es zu wenig Mitarbeiter. Und momentan habe ich so das Gefühl, man wirbt sich da untereinander, wirbt man sich dann die besten Leute ab. Dann muss man dazu sagen, Karl-Heinz und ich, ja, obwohl man es bei Karl-Heinz kaum erkennen kann, aber wir sind ja schon ein paar Jahre auf der Welt und ich habe irgendwann mal, glaube ich, so angefangen als erster Social Media Kanal, ist irgendwie, wer kennt wen, ja, ist mir da so noch ein Begriff. Karl-Heinz, kennst du den auch noch?
Ja, ja,
WKW, ja.
ja.
Und dann gab es irgendwie mal Facebook, ja, und dann auf einmal ging das bum, 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 bum. Instagram, TikTok, Google, YouTube, was es also gibt. Und so für so, ja, so alte weiße Männer, wie ich einer bin, ist es schwierig, da den Überblick zu behalten. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Muss ich jetzt auf allen Kanälen gleichzeitig präsent sein? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, Christian, es geht auch unter anderem um Social Media oder reicht es da, dass ich mir da so ein paar raussuche, dass man sich konditioniert? Also mir würde da der Überblick komplett verloren gehen.
Ja, den schaffe ich doch gerne. Tatsächlich hast du recht, Michael. Es gibt zunehmend immer mehr Plattformen und alle 2 bis 5 Jahre kommt eine vollkommen neue auf, die möglicherweise sogar auch in den Massenmarkt kommt. Es gibt ja immer Nischenplattformen, die nur für bestimmte Themen sind oder für eine bestimmte Teilzielgruppe. Jetzt die du genannt hast, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ist ja das noch mit jüngste. Die sind ja alle auf den Massenmarkt ausgerichtet und haben damit auch das größte Potenzial, aus Sicht der Mitarbeitergewinnung mit genutzt zu werden. Und die Empfehlung ist auch hier, wie bei der Spezialisierung oben schon gesagt, dass man schaut, welche Plattform passt denn zu dem, was ich suche. Und welche Plattform passt dann auch zu dem Typ Betrieb, der ich bin als Dachdecker, wie ich mich präsentieren möchte. Wir haben dafür, wenn ich Vorträge halte, sogar eine Matrix entwickelt, wo ich das einmal aufzeige, wie eine neue Plattform dazukommt, wo man anfangen sollte und was für die Stelle, die man sucht, am meisten Sinn macht. Und ich möchte als allererstes mal mit so einem kleinen Klischee aufräumen, denn meistens in den Erstgesprächen werden wir sofort gefragt, ist denn dieses Facebook noch relevant? Also meine Tochter, Herr Keller, die sagt mir immer, also die ist gar nicht mehr da. Auf Facebook, das macht irgendwie keiner mehr. Die ist jetzt nur noch auf TikTok oder TikTok, sagen die auch manchmal. Da muss ich direkt schmunzeln. Sollen wir nicht lieber dort werben? Und die erste Gegenfrage, die ich dann meistens stelle, ist: Würden Sie Ihre Tochter denn auch als qualifizierten Dachdecker einstellen oder gar als Bauleiter? Und dann sagen die meistens: Ja, nee, die geht ja noch zur Schule. Die ist ja erst 16 und die will sowieso was ganz anderes machen. Und das ist ja meistens der beste Aufhänger, um zu erkennen, dass sie in dem Fall nicht die Zielgruppe für die Werbung ist. Und das macht es ja auch so unfassbar schön, dass ich über die sozialen Medien spezifisch bestimmte Zielgruppen ansprechen kann, besonders wenn ich bezahlte Werbung nutze. Und dadurch, dass das gute alte Facebook etwas in die Jahre gekommen ist, ist dort auch zunehmend, wir sagen dazu, die Elterngeneration. Und das ist meistens tatsächlich die Generation, wo viele Betriebe die größten Lücken haben. Also irgendwo so zwischen Mitte, Ende 30 bis Mitte, Ende 40 würde man sich ja ganz häufig wünschen, dass mal ein Dachdecker zu einem wechselt, der eben entsprechende Erfahrung hat, der das nicht erst 3 oder 5 Jahre macht und der trotzdem noch jung genug ist, um auch noch die nächsten 15 Jahre bei mir zu arbeiten. Das ist ja eigentlich genau das Traumsegment von der Altersgruppe her und da haben wir noch keine demografischen Targetierungen, sagt man im Online-Marketing, dazu gemacht, ist die Plattform für erfahrene Bauleiter und erfahrene Fachkräfte eigentlich genau die richtige im Dachdeckerhandwerk. Und der große Massenmarkt, wo man immer alle abgreifen kann mit bezahlter Werbung, ist Instagram. Das ist ein sehr spannendes Medium, weil hier wird Video genutzt, hier wird Bild genutzt und die Akzeptanz für Werbung, das ist bei beidem übrigens so, bei Facebook und Instagram, ist noch sehr hoch. Denn die Methodik, die wir immer empfehlen, ist nicht viel zu posten. Das ist mit enormem Zeitaufwand verbunden. Da braucht man schon jemanden im Betrieb, der darauf richtig Bock hat. Also wenn ich Social Media organisch machen will, das vielleicht noch am Rande dazu, dann sollte ich entweder als Betriebsinhaber Bock darauf haben oder einen Mitarbeiter haben, der richtig Lust drauf hat Und der sollte sich auf einen Kanal fokussieren, dass er dann zum Beispiel sagt, ich mache jetzt unsere Instagram-Seite jeden Tag und auch mehr, um Referenzen zu zeigen, Image zu machen, bewusst mit langem Atem. Das ist ja nichts, was dann in 3 Monaten mehrere tausend Follower bringt. Und selbst wenn ich tausende Follower habe, dass da die nächsten 10 Mitarbeiter drunter sind, auch unwahrscheinlich. Deswegen die bezahlte Werbung generell. Und bei Instagram gehe ich Richtung junge Fachkräfte bis so Mitte 30, sagen wir immer. Also auch noch ein tolles Segment. Und die neue Plattform TikTok, der neue Spieler, ist auch super für Azubis und Berufseinsteiger. Aus meiner Sicht hat die nur den größten Nachteil, dass es eine reine Videoplattform ist. Rein technisch könnte ich da auch mit Bildern werben und Bildanzeigen machen, dass man Mitarbeiter sucht. Leider fällt das natürlich direkt auf. Die Akzeptanz dafür ist bei der Plattform nicht da. Das heißt, ich muss gewissermaßen Videos machen. Und jetzt ist nicht jeder Handwerker so videoaffin wie ihr beide. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Trends und Musik und Reels, die auf dieser Plattform mitschwingen. Das heißt, im schlimmsten Fall sieht man dann einen Mid-Ager-Handwerker-Betriebsinhaber, der fängt dann an so zu tänzeln und zu shaken mit den Azubis zusammen, weil er glaubt, genau das ist der Weg, wie er auf TikTok, wenn er das noch bewirbt, Mitarbeiter findet. Und das ist es halt leider nicht. Also ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich an die Werkstudentin bei uns im Team denke, die jüngste. Und die hat mir gesagt, Christian, also meistens das, was wir da kriegen für TikTok, das hat ja einen maximal hohen Cringe-Faktor, ist dann das Fachwort. Das können wir doch nicht verwenden. Da müssen wir viel mehr in die Beratung reingehen. Und deswegen ist es leichter, mit Bildern zu arbeiten auf Instagram und auf Facebook, als mit kurzen Short-Videos von Betriebsinhabern auf TikTok. Wenn ich aber, ihr kommt ja gar nicht, zumindest du, unweit weg von dem Mainzer Land. Also meistens sind es diese Karnevalsregionen, ob es Köln ist, Düsseldorf, Mainz. Da hat man entweder den Betriebsinhaber oder die jungen Leute, die reden können und es gerne tun. Und die können man dann auch gut verwenden, um auf TikTok Werbeanzeigen zu sprechen für den Betrieb. Und die letzte Plattform, wo ich noch einen Schwenker machen würde, wäre für Projektleitung, technische Zeichner, Kalkulatoren, wenn man sie vielleicht schon hat im Büro. Da ist LinkedIn unschlagbar. Wenn ich mir was aussuchen dürfte, würde ich nur auf LinkedIn werben, aber da ist halt keine Fachkraft unterwegs. Weil auf LinkedIn kann ich, du bist Sachverständiger, ich kann jedes Detail, was du können sollst als Kenntnis, targetieren. Weil man wird ja immer gefragt, weißt du, ob der Karl-Heinz Kenntnisse hat im Bereich Dachdeckung? Weißt du, ob er Kenntnisse hat beim Steildach oder beim Flachdach? Und schon hätte ich es maximal eingegrenzt, auch wenn ihr natürlich in beiden Bereichen Kenntnisse habt. Also diese Tiefe an Inhalt, die hat man halt nur bei einer Berufsplattform. Und deswegen haben wir da schon mal für Kühldecken, also quasi die Innenseite der Dachgeschichte, haben wir dort mal einen Projektleiter gefunden. Das hielt ich für unmöglich davor, dass man so einen Spezialisten findet. Aber es gibt das Kenntnis Kühldecken auf LinkedIn, genauso wie es das Kenntnis energetische Steildachsanierung gibt. Und wenn man da eine Führungskraft sucht, ist das definitiv das richtige Medium.
Okay, also das heißt, man muss gucken, wen man sucht und dann nimmt man sich die entsprechende Plattform dazu. Ich hätte jetzt nämlich mit LinkedIn und Xing hätte ich jetzt auch noch angefangen. Also das ist dann mehr so auch für die etwas, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es despektierlich für die anderen ist. Also sagen wir mal für Bauleiter, für Geschäftsführer und für die in der Regel auch in so einem Business-Netzwerk unterwegs sind.
Das Spannende finde ich ja, also wir reden heute über Mitarbeiter, aber wir rutschen natürlich auch immer in das Thema rein. Geschäftsnachfolger wollen wir nachher auch noch kurz was dazu sprechen. Ich denke, als erstes mal musst du wissen, welche Zielgruppe du erreichen willst, Christian, ne? Ich denke, also wenn du Mitarbeiter suchst, dann musst du dich halt auf Plattformen fokussieren, wo du Mitarbeiter oder Lehrlinge, Auszubildende erreichst. Wenn du irgendwie technische Zeichner, Bauleiter suchst, dann eben in dem Bereich. Ich habe mich ja auch schon ausgetestet, ne? Ich habe ja auch schon wirklich blöde Sachen gemacht, lustige Sachen gemacht, weil ich einfach wissen wollte, welche Resonanz das hat. Und mir ist relativ schnell klar geworden, du kannst halt nicht alles auf allen Plattformen machen, ja. Also auf Facebook erreiche ich zum Beispiel sehr gut unsere Kunden. Die sind so 50, 55 plus. Das sind die Leute, die Dächer kaufen wollen. Ja, die sind wirklich, also unsere Altersgruppe, Michael, ist nach wie vor sehr, sehr gern auf Facebook. Auf Instagram erreichst du irgendwie alle, aber nicht so die ganz Jungen. Und die ganz Jungen, die hängen alle auf TikTok rum. Und ich habe einfach festgestellt, ja, dass ich LinkedIn ist klar, das benutze ich aber eher so als Coach oder Vernetzung für meine Ehrenamtstätigkeit. Ja, also das ist jetzt weniger so die Geschäftsgeschichte, wo ich LinkedIn für nutze. Also das ist relativ klar, was auch gut läuft, wenn man es möchte, ist, dass man seine Inhalte auf YouTube präsentiert, wenn man was zu erzählen hat. Ja, das ist, denke ich, immer so die Voraussetzung, weil ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, wie wenn einer belanglose Dinge erzählt. Ja, das braucht kein Mensch. Und von daher, glaube ich, macht es wirklich Sinn, dass man da sich auch Hilfe holt, weil viele können gar nicht einschätzen, was sie, welche, wie sie welche Plattform bespielen sollen. Und was ich gemerkt habe, was gar nicht geht, ist, dass du, sag mal, was für Facebook produzierst und es dann auf allen Plattformen
Oh
ausspielst.
ja, das
Ja,
erleben wir immer wieder.
Recyceln, aber kann man schon, aber man muss es aufarbeiten, oder?
ja.
Jetzt vielleicht noch mal eins, was ist jetzt so ein bisschen untergegangen? Da habe ich auch lang dafür gebraucht, das auch irgendwie zu kapieren. Also, wenn du jetzt auf Google Werbung schaltest oder auf YouTube, ist ja die zweitgrößte Suchmaschine, dann triffst du ja die Leute in der Regel, die danach suchen.
Ja, das ist
Ja,
ein
das
ganz
ist bei
spannender.
sozialen Netzwerken anders. Da kannst du vielleicht mal kurz so erklären, wie man sich da strategisch aufstellt.
Also es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir haben natürlich auch versucht, die Erstansprache von Kandidaten über die Werbung über YouTube zu machen. Und das funktioniert teilweise gut, wenn ich an einem Standort lokal unfassbar viele verschiedene Stellen suche. Manchmal gibt es ja große Betriebe, die suchen in jedem Segment. Dann kann das definitiv Sinn machen, auch da kalt zu suchen, wie wir sagen würden, also Erstansprache machen. Aber richtig erkannt, YouTube und auch Google ist eher für die Suche. Und meine tiefste Überzeugung ist, wenn wir von einem Beruf reden, von einer Berufsgruppe, wo es einen Mangel gibt an genügend Fachkräften, dann kann ich nicht mehr warten, bis gesucht wird. Da muss ich proaktiv ausstrahlen. Und da habe ich eben die beste Chance auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok, wie eben genannt, weil ich dort Interessen und Berufsgruppen mit aufnehmen kann. Ich kann leider nicht mehr wie 2018 sagen, zeigt das der Berufsgruppe Dachdecker. Ich kann aber durch das Ansprechen von Interessen bestimmter Gruppen, von Influencern, von tatsächlich einem Like vom Dachdecker-Podcast, das kann man tatsächlich auswählen, aber nicht, dass du Dachdecker bist, kann ich bestimmte Berufsgruppen auswählen, wo wir im Best Practice davon ausgehen, das ist die Person, die dazu passt. Und was diese Plattform auch gut können, wir haben ja über Altersgruppen geredet, ist das Geotargeting. Also zu sagen, niemand will ja eine Bewerbung haben, wenn man jetzt in Mainz sitzt, die dann in Dortmund, zu Hause ist. Da ist ja der Weg viel zu weit. Oder wir haben auch gehört, dass man eine Bewerbung aus dem Ausland schon gekriegt hat. Auch das passt nicht. Und so ein Radius von 17 Kilometern, das bietet nur Social Media, also Facebook und Instagram, dass man ganz gezielt sagt, in meinem Umkreis möchte ich werben. Und dann habe ich eben eine qualifizierte Erstansprache. Im Prozess ist uns mittlerweile vollkommen klar, und da muss ich auch den Appell an alle Dachdecker mal aussprechen, egal wo ihr werbt, ihr könnt nicht damit rechnen, dass ihr eine Anzeige schaltet und morgen 10 Bewerbungen habt. Das ist total unrealistisch. Das ist ja ein emotionaler Prozess. Und da kommt jetzt dann unter anderem YouTube und Google ins Spiel. Denn jeder, der einmal geklickt hat, der landet ja dann auf einer Seite, wo man den Job vorstellt, einem Funnel. Das macht jeder ein bisschen anders. Und da kann ich die Leute in der Regel ab da ein zweites, ein fünftes, ein achtes Mal erreichen. Wir nennen das technisch Retargeting oder Menschen begleiten. Diese Cookies akzeptieren, das hat jeder, glaube ich, mittlerweile gesehen, dass man fast nicht herumkommt, wenn man eine Seite ordentlich sehen will, die zu akzeptieren. Und danach habe ich die quasi in einer digitalen Liste abgespeichert und kann sagen, bespiel mir diese Liste bei A und bei B. Jetzt kann ich natürlich auch wieder Social Media hier nutzen, dann bin ich aber auf die Plattform beschränkt. Und ein Gefühl der Omnipräsenz erreiche ich dann viel besser über YouTube oder über die Google-Werbung, die Display-Werbung. Muss ich nämlich vorstellen, dass das alte Internet, das Desktop-Internet, das ist von YouTube dominiert und von Google. Das heißt, es wird immer mal rechts was eingeblendet, es wird vor einem Video was eingeblendet. Facebook und Instagram sind Handy-Anwendungen. Auch übrigens die Wetter-Apps, sowas wird ja auch gerne genutzt, oder ImmoScout, das ist keine Facebook-Werbung, die da eingeblendet wird. Das ist typischerweise von Google bestimmte Werbung. Und wenn ich in Google vorher nicht so spezifisch sagen kann, wer das sehen soll, kann ich es aber wunderbar und auch sehr günstig nutzen für die Zweit-, Fünft- oder Achtansprache eines Kandidaten. Also vom Prozess her Erstansprache über soziale Medien, Zweitansprache natürlich auch darüber und gleichzeitig lässt sich dafür Google und YouTube wunderbar nutzen. Man muss halt, wenn man speziell auf YouTube geht, Video ist dort immer noch in der Regel 16 zu 9. Und das ist natürlich ganz anders, auch wenn die mit Shorts experimentieren, vom Format und der Aufmachung. Kallans hat es schon kurz erwähnt, als ein Video, was ich jetzt auf Facebook posten würde oder auf Story, was immer quasi das Handy im Längsformat eben hat. Das heißt, ganz anderer Style, andere Machart lässt sich schwer recyceln.
Auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich das jetzt so höre, müssen wir Handwerker uns auch umstellen und auch einen Teil, ja, unserer Erträge in Werbung, auch in bezahlte Werbung investieren, oder?
Ja, habe ich ganz klare Meinung tatsächlich zu. Marketing muss jede Firma auf dieser Welt machen. Das macht sogar Coca-Cola und Red Bull noch und die kennt jeder. Wahrscheinlich kennt sie auch deswegen jeder. Und es hat sich zwar etwas, ja, die Bedingungen für alle sind schwerer geworden in der aktuellen Lage, aber das Handwerk und besonders tatsächlich so boomende Energiehandwerke wie Dach, Heizung, Elektro haben halt das Privileg gehabt, die letzten, sage ich mal, 20 Jahre, wenn man nicht ganz schlecht ist und am besten schon noch 10 Jahre am Markt war, dann wird man empfohlen und kriegt zwangsläufig Aufträge. Vielleicht nicht die allerbesten, aber wirklich Marketing zu machen, um Kunden zu gewinnen, hat das Handwerk nicht nötig gehabt in der Regel. Aber dann ist der Engpass vielleicht nicht auf der Kundenseite, sondern auf der Mitarbeiterseite. Ich kann es ja umgekehrt sagen, wir machen irgendwas mit Medien. Wir müssen den anderen Weg gehen und ganz hart vorfiltern, wer bei uns arbeiten soll in der Agentur, damit das Menschen sind, die zum Handwerk passen, die Lust haben, auch noch echt zu arbeiten. Aber wir können uns vor Bewerbern nicht retten. Wir müssen immer rausgehen und schauen, was ist der richtige Betrieb für uns. Also jeder Markt hat ja Vor- und Nachteile. Entweder gibt es einen Engpass bei Bewerbern oder es gibt einen Engpass bei eben Kunden und potenziellen Aufträgen, wo man schauen muss, wie kann ich sichtbar werden, dass die Leute mich kennen. Und das Handwerk muss eben investieren in Mitarbeiter.
Wir haben ja schon immer Geld ausgegeben für Werbung. Früher in Printmedien, das hat ja auch teilweise richtig Geld gekostet, oder Telefonbuchverlage, ja. Wenn man nicht aufgepasst hat, hat man irgendwie sich in irgendein Register eintragen lassen, das überhaupt nichts bringt und ein
Oh ja.
Vermögen kostet, ja. Da gibt es ja auch immer solche Betrugsmaschen. Also ich denke, das gehört dazu. Cool ist es, wenn ich glaube, der Chef muss schon mal ein offenes Mindset haben für solche Sachen, ja. Wenn der Chef schon denkt, das ist doch alles Quatsch, braucht kein Mensch. Ja, wir sind so bekannt, das läuft alles von allein. Dann ist es schwierig. Was wir natürlich auch haben, wir sind ja so eine Generation von älteren Unternehmern in Deutschland oder Unternehmerinnen. Das heißt, viele von uns in unserem Alter mit 50, 55, 60 plus haben halt dieses Mindset gar nicht und gehen vielleicht schlimmerweise noch davon aus, sagen, das ist immer gut gelaufen, das lassen wir jetzt so weiterlaufen. Warum soll ich irgendwas ändern? Dann hast du aber halt irgendwann mal auch das Problem, dass du halt keinen modernen Betrieb hast und dass der unter Umständen halt auch nicht verkäuflich ist, von anderen Altlasten her mal abgesehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich überlegt, wer im Handwerksbetrieb diese Werbung macht. Wenn der Chef eine coole Socke ist, ja, ich kenne echt tolle Beispiele von coolen, jungen Chefs, die schon Social Media machen. Aber letztendlich hat man natürlich auch Mitarbeiter, die man ja auch zeigen möchte. Weil wir möchten ja auch irgendwie zeigen, dass coole Mitarbeiter bei uns arbeiten und dass es Spaß macht, in unser Team zu kommen. Und da müssen natürlich auch Mitarbeitervideos eingebunden werden. Und früher, so ganz am Anfang, auch als Michael und ich mit dem Podcast angefangen haben, boah, da gab es schon teilweise echt gruselige Videos, ja, die die Mitarbeiter aufgenommen haben. Ich sag mal, bei einem Regenwetter, dreckig, nass, schlechte Laune, sollte man vielleicht kein Video für seine Firma aufnehmen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Also erzähl doch mal, Christian, wie können uns unsere Mitarbeiter optimal unterstützen?
Also da stecken sogar drei Punkte drin, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Ich fange jetzt mal hintenrum an mit dem Thema des Wetters, weil wir das auch immer festgestellt haben. Das kann man in zwei Richtungen nutzen. Also zum einen sind die Leute, die jetzt in unserem Gewerk hier auf dem Dach arbeiten, sind ja in Anführungszeichen wetterfester als der Installateur, der es gewohnt ist, in der warmen Halle zu arbeiten. Gleichzeitig ist das natürlich nicht das Charmanteste, und man zeigt lieber das Dach mit Sonnenschein im Sommer. Das zieht erstmal mehr Aufmerksamkeit an, aber wenn ich eine bewusst harte Arbeitssituation zeige, dann kann das auch psychologisch, sagt man dazu, Reaktanz auslösen, wie bei Fisherman's Friend. Es ist zu scharf, bist du zu weich, so in die Richtung. Das heißt, wenn ich mal zeige, wie echte Handwerker noch was schaffen, unter Bedingungen, wo es vielleicht matschig und dreckig ist, weil ich hoffe, das ist ja nicht immer auch so der Fall, dann kann das sogar funktionieren, wenn es bewusst übertrieben ist. Aber in der Regel gebe ich dir vollkommen recht, sollte man mal darauf achten, dass man nicht nur Bilder vom Winter zeigt, wo die Leute Mützen anhaben etc. und es kalt ist, sondern auch einfach angenehme Bilder macht. Und die beste Unterstützung, das hast du schon richtig erkannt, geben dafür bestehende Mitarbeiter. Denn der Chef, so authentisch er noch sein mag, der gibt ja immer seine Perspektive wieder. Und meistens aus Sicht von einem Betriebsinhaber ist ja sowieso alles gut. Oder alles scheiße, würden die auch sagen. Die ehrlichste Meinung kriegt man von Mitarbeitern. Und da empfehlen wir zwei Sachen. Ich habe ja schon Bild versus Video angesprochen. Die besten Bilder sind die, die man locker während der Arbeit macht. Das heißt, nichts stellen. Also kein Bild, wie sich zwei Leute hinstellen und im schlimmsten Fall, man kennt es mit diesem Grinsen und Daumen nach vorne in die Kamera. Sagen wir ganz gerne dem Betriebsinhaber dazu, wenn du das täglich sehen würdest, dann würdest du dir doch eher Sorgen machen, was die genommen haben, dass die so auf der Baustelle rumlaufen. Also einfach während der Arbeit zeigen, werden die das tun, was sie jeden Tag tun, bei einem Kundenprojekt, wo man vielleicht sogar noch stolz drauf ist. Wenn ich jemanden suche fürs Flachdach, sollte der idealerweise auf dem Flachdach stehen. Wenn ich jemanden fürs Steildach suche, sollte der Kollege auf dem Steildach sehen. Das können die in der Regel gegenseitig von sich machen die Bilder. Aufs Hochkantformat muss man sowieso immer achten, weil Social Media ist eine Hochkantplattform. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der Bereitschaft hat für ein Video, dann ist das digitales Gold, sagen wir dazu. Denn unisono sagt jeder Betriebsinhaber, der beste Kollege, den wir gekriegt haben, das war, ich nenne ihn jetzt mal Peter, das war eine Empfehlung von Peter. Der hat im Fußballverein mal über uns geredet, der hat seinen Kollegen mitgebracht. Und der war echt super, das war ein Glücksgriff, die Mitarbeiterempfehlung. Und ich habe noch keinen Betriebsinhaber gesprochen, der gesagt hat, er ist nicht froh über eine Empfehlung von einem Mitarbeiter, der gut ist. Und das kann man ja heutzutage wie so vieles digitalisieren. Denn wie oft redet jetzt der Peter im Fußballverein wirklich über die Arbeit? Das macht man vielleicht, wenn es gut läuft, einmal in der Woche, einmal im Monat. Ab und zu findet das statt. Wenn ich jetzt aber einen Moment aufgreife, wo der Peter auf einer Baustelle ist und ganz kurz 20, 30 Sekunden in die Kamera erklärt, warum jetzt der Betrieb, für den man wirbt, einfach cool ist, was ihm persönlich Spaß macht, ob es die Projektstruktur ist, die Arbeitszeiten, der Umgang mit den Kollegen, wenn der das in seinen ehrlichen Worten sagt, mit zwei, drei Aspekten, die sinnvoll sind, und man das als Werbung ausspielt, dann habe ich den Peter 24/7, der für mich Werbung macht und kann sozusagen sein Netzwerk digital anzapfen, weil natürlich teilt er sowas auch und natürlich sehen das Leute, die ihn kennen und sagen, Mensch, wusste gar nicht, dass du da und da arbeitest, sag mal, wie ist denn das, stimmt das, ist das wirklich so gut, wie du es in dem Video sagst? Und so kann ich die Mitarbeitergeschichte digitalisieren, setzt natürlich voraus, dass die Kollegen Lust auf ein Video haben. Also das Handwerk ist jetzt nicht das Videoaffinste, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn ich einen habe und ein oder drei Leute aus 10 hat man eigentlich, die Bock auf sowas haben, ist das das Beste, was man machen kann.
Ja, also das glaube ich dir, das glaube ich dir ungesehen. Ich glaube, wir müssen uns dahingehend auch ein bisschen umstellen, was das angeht. Wir brauchen auch mehr Vertrauen in unsere Mitarbeiter, weil tatsächlich setzt das ja voraus, dass der Mitarbeiter dann auch eigenständig was posten kann. Das heißt also, er muss da irgendwie einen Zugang haben, weil wenn das jedes Mal noch irgendwie über ein Lektorat oder irgendwie über eine Kontrolle läuft, dann ist ja der ganze Spaß und die Authentizität ist dann ja weg. Also das heißt, da schließen sich mir direkt zwei Fragen an. Zum einen, eure Aufgabe ist es ja in erster Linie, da mal gezielt jetzt Mitarbeiter für den Betrieb zu suchen, je nachdem, welcher Bedarf da ist. Also wenn ich jetzt eine Führungskraft suche, dann nehmt ihr LinkedIn, dann geht ihr nicht unbedingt auf TikTok. Und umgekehrt
Ja.
ist das genauso. Da reden wir über bezahlte Werbung, wo man
Korrekt.
tatsächlich den Hahn aufdreht und sagt, okay, ich gucke jetzt, was sind so die besten Parameter, um da auch erfolgreich zu sein. Parallel dazu ist es so, dass man jetzt mit organischen Inhalten die Kanäle ein bisschen unterstützt, weil wenn da mal jemand tatsächlich auf die Suche geht, was ist das überhaupt für ein Betrieb? Ich kriege laufend die Werbung ausgespielt, dann guckt man mal, ja, was machen die da? Wenn da nur Werbung drauf wäre, dann wäre es auch keine Authentizität, also kein im Prinzip,
Ja.
ja klar, also glaubhafter Betrieb, keine glaubhafte Werbung. Heißt also, ich muss die Mitarbeiter ausstatten, ja, auch technisch ausstatten. Was brauchen die dann für ein Equipment? Ja, ich frage das jetzt mal für einen Freund. Brauchen die irgendwie eine besondere Kamera? Brauchen die besondere Tonunterstützung, Stativ, Gimbal und? Ja, rennen die
Ja.
dann rum wie ZDF oder so auf der Baustelle?
Okay. Spannend, dass du das sagst. Also zum einen, das betrifft das Organische natürlich vor allem, aber auch wenn man Videos macht von der Baustelle, ob man die für einen Kunden dokumentiert im Marketing, für sich selbst einfach mal, oder es dann gezielt auch mal einen organisch aufgenommenen Beitrag. Das ist übrigens eine super Möglichkeit, dann später das Ganze auch als Anzeige zu nutzen für die Werbung. Man braucht viel weniger, als man glaubt. Also was man machen sollte auf jeden Fall, ist ein modernes Smartphone zu verwenden, kein älteres. Da hat ja jeder Betrieb einen anderen Standard. Ich würde auch empfehlen, Betriebshandys dafür zu nutzen
Ja.
und von Anfang an zu sagen, das ist Betriebsinhalt. Wir haben bei uns überall die iPhones, da reicht die Kamera vollkommen aus, um, wenn man im Abstand steht, von 1 bis 2 Metern ein gutes Video zu machen. Natürlich ist jetzt der erste Hinweis: Wenn ich den Kollegen aufnehme, mache ich kein Selfie-Format, sondern dann nutze ich die normale Hinterkamera. Selfie-Format kann ich nur machen, wenn ich ausschließlich mich selbst aufnehme. Da hat die Kamera meistens eine ganz andere Qualität. Wenn ich wirklich richtig guten Ton haben will, dann gibt es so kleine Ansteckmikrofone, die mit Bluetooth arbeiten. Das soll keine Schleichwerbung sein. Das kann man als Ansteckmikrofon Bluetooth von Rode, ist so ein kleines quadratisches Ding. Das kann man sich an den Kragen stecken. Das passt auch wunderbar an die Jacke noch dran. Und das andere Ende wird quasi mit einem Kurzkabel ins Handy gepackt. Das funktioniert wunderbar, weil ich kann ja kein Kabel haben. Wenn ich jetzt auf dem Dach stehe, da kann ich kein Equipment mit Kabelanschluss haben. Und tatsächlich in anderen Gewerken würde ich sagen, brauchst nicht mal das. Aber auf dem Dach, wenn es ein bisschen windig ist, ist es besser, wenn der Ton direkt in den Mikro geht, statt dass ich das Windrauschen noch von extern mit aufnehme. Mehr braucht es aus unserer Sicht für authentisches Social Media nicht. Weil ich will ja nicht fake rüberkommen. Es soll nicht geleckt aussehen, auf gar keinen Fall. Es darf auch mal ruhig ein bisschen ruckeln, das gehört ja dazu. Und meistens sind die Videos, die ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal ruckeliger wirken, auch authentischer, zumindest für den Bewerber. Es darf natürlich nicht dilettantisch wirken, aber man kriegt, gerade wenn es Jüngere machen, das würde ich immer empfehlen, kriegt man das mit dem Handy und einem Ansteckmikro immer hin.
Was ging jetzt in deine Richtung, Karl-Heinz, Jüngere?
Unbedingt. Was mir immer wieder so auffällt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist Bild und Ton hängt halt, also Ton haben wir schon gerade drüber gesprochen, Ansteckmikrofon, ohne dem geht's nicht, ja. Also diese normalen hier Mikrofone sind nicht so toll, ja. Wir verwenden für den Podcast mittlerweile ja auch recht hochwertige Mikrofone, damit der Ton halbwegs vernünftig ist. Licht finde ich so eine Herausforderung, ja. Ich habe mir gerade jetzt so vor 4 Wochen angefangen, ein kleines YouTube-Studio einzurichten. Das ist auch das neue Bild, was ihr hier im Hintergrund seht. Ich werde noch wahnsinnig, ja, mit den Ausleuchtungen. Machst du zu viel Licht, glänzt du wie so wie ein Affe, ja, machst du zu wenig Licht, stimmt die Ausleuchtung. Also Ton und Licht, ja, das finde ich noch mit Abstand das Schwierigste. Aber das Authentische mit der Handykamera, ich mache fast alles nur noch mit Handy, allerdings mit der Frontkamera, nicht mit der Selfie-Kamera, weil die Auflösung großartig ist. Apple dreht ja mittlerweile alle Videos, alle Filme nur noch mit iPhone. Oh, das ist schon beeindruckend. Die schmeißen da natürlich dann auch eine externe Festplatte dran und zeichnen dann in dieser höchsten Auflösung auf. Schon sehr beeindruckend, was man mit dem Handy rausholen kann. Ich glaube, da muss man sich halt auch mal mit den Einstellungen und mit solchen Sachen beschäftigen, damit man da dann einfach mal auch weiß, wie das funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, müssen halt schöne Videos sein, ja. Also ich finde, wenn einer ein Gesicht zieht, schlechte Laune hat, oder was ich auch schädlich finde, ist, wenn so der Eindruck rüberkommt, die Leute sind faul oder haben keine Lust oder sind von allem angenervt. Das ist weder für den Kunden hilfreich noch für den anderen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ich glaube, das sollte man hier an der Stelle auch nochmal sagen. Wenn ihr was veröffentlicht im Internet, ja, dann sieht es halt
Bleibt.
jeder. Und es bleibt, ja. Das heißt, wenn du irgendeinen Scheiß machst, ja, dann musst du davon ausgehen, dass sich das dein Leben lang verfolgt. Also muss man da schon ein bisschen aufpassen, was die Geschichte angeht. Aber gehen wir doch nochmal wieder zurück, auch so ein bisschen mehr zum Thema. Wir reden jetzt sehr, sehr darüber, dass wir Social Media machen, um Mitarbeiter oder Führungskräfte zu gewinnen. Aber Social Media hat ja noch einen anderen Zweck. Und zwar, man sagt im technischen Funnel dazu, ich möchte ja eigentlich heute nichts dem Zufall überlassen. Vom ersten Kundenkontakt bis hin dazu zum fertigen Auftrag soll ja alles einer gewissen Reihenfolge folgen. Und wenn ich jetzt nur Social Media aufnehme, und sag ich mal, jemand das lustig findet, aber kein Call to Action passiert, also dass da irgendwas läuft, dann macht es ja auch keinen Sinn. Sollte Social Media nicht auch so sein, dass es erstmal dann auch auf deine Webseite führt, damit die Leute überhaupt mal dich kennenlernen? Erklär uns doch mal, wie man das so macht oder was da sinnvoll ist.
Vielen Dank für die Überleitung. Ich würde tatsächlich sagen, dass was man sagt, um nochmal das Videothema abzuschließen, ist auch deutlich wichtiger als das, wie es ausgeleuchtet ist und wie es dargestellt wird. Das Was ist wichtiger, denn die allermeisten Handwerker, auch Dachdecker, sind noch aus Recruiting gedacht bei wir suchen Dachdecker MWD. Das ist die Message. Dann davor und danach kommt meistens leider nichts, vielleicht ein Bild. Und Social Media, hast du richtig erkannt, ist der Anfang der Reise. Über die bezahlte Werbung kann ich sagen, ich sage jetzt einfach mal Nürnberg. Nürnberg, 17 Kilometer, ist mein Umkreis oder 20, wo ich glaube, da kommen meine Mitarbeiter her. Da mache ich den Erstkontakt und werbe dort. Bevor ich das überhaupt mache, sollte ich mit meinen eigenen Mitarbeitern sprechen und auch mal selbst ehrlich in den Spiegel schauen und mich fragen, warum zum Henker sind die überhaupt bei mir? Also was sind so die drei, vier Gründe, warum ein Dachdecker oder ein Spengler bei mir überhaupt arbeitet? Das kann zum Beispiel die Projektstruktur sein, dass man eher die Steildächer macht mit energetischer Sanierung und du möchtest Menschen helfen, wie deinem Umfeld, deiner Oma, deinen Eltern, dass deren Dach saniert wird. Das kann auch genauso umgekehrt sein, dass man sagt, wir sind der Betrieb, wir machen nicht mehr Velux-Fenster für Tante Erna und du musst nie wieder über die Farbe vor Ort mit denen diskutieren, sondern du machst bei uns 1000 Quadratmeter aufwärts Flachdachhallen und kannst in Ruhe deine Arbeit machen. Also das, was man arbeitet und warum Leute bei einem arbeiten, sollte man zuerst definieren. Dann strahlt man das Ganze auf Social Media aus. Das ist dann quasi der erste Funnel-Step, die Aufmerksamkeit einholen. Und wir empfehlen immer, niemals direkt in Facebook oder direkt in Instagram den Lead einzusammeln. Diese Plattformen wollen ja immer, dass man dort Werbung direkt schaltet, wo so ein Formular aufpoppt und mit zwei Klicks ist das abgeschickt. Wenn ich das mache, führt das zu zwei Sachen. Zum einen, dass man viele Leads hat, die am nächsten Tag gar nicht mehr wissen, dass sie sich da eingetragen haben meistens. Und dass der Algorithmus auf Masse optimiert. Und niemand will Masse, also die allerwenigsten Betriebe wollen sofort 20, 30 Leute auf einen Schlag einstellen, eher zwei, drei. Das heißt, ich muss ja auf Klasse, auf Qualität optimieren. Das kann kurzfristig mal klappen, aber langfristig ist es viel besser, wenn ich die Leute von Facebook oder Instagram erstmal weghole auf eine Landeseite, wo ich den Job vorstelle. Und hier empfehlen wir immer explizit nicht die eigene Webseite zu nehmen. Die ist ja meistens eher aus Kundensicht gemacht. Und auch nicht auf eine Karriereseite zu gehen, wo mehrere Jobs drauf sind. Denn ich bin jetzt ja entweder der Spengler, Blechner, je nach Bundesland, der gern mit Metall auf dem Dach arbeitet, oder der Flachdachabdichter, oder der Steildachdachdecker, oder der Bauleiter, um jetzt mal nur ein paar Berufsgruppen auf dem Dach aufzugreifen, empfehle ich immer eine stellenspezifische Landeseite zu machen, die das eine Berufsbild bei dem Betrieb erklärt, warum das besonders cool ist. Und erst hier habe ich mehr Infos, erst hier greift wirklich Retargeting, um danach in der Wetter-App und Co. immer wieder die Leute anzusprechen. Und erst hier stelle ich auch die Frage, möchtest du uns kennenlernen? Lass uns ein Kennenlerngespräch vereinbaren, bewirb dich bei uns. Diesen Pitch gibt es noch gar nicht in Social Media. Das heißt, da gehe ich erstmal darauf, lern uns kennen, zieh dir unsere Vorteile an. Auf einer Landeseite stelle ich die Kollegen vor, die Projekte vor. Da hat man ja auch viel mehr Platz. Jemand, der einmal geklickt hat, der ist ja mental interessiert. Der hat jetzt die Möglichkeit, sich mehrere Inhalte anzuschauen. Und vorher in Social Media konnte ich den mit einem Teaser locken. Aber das ist halt nur ein Bild, ein Aspekt. Auf einer Landeseite kann ich viel mehr zeigen. Und erst hier steigt man in einen digitalen Bewerbungsprozess rein. Und auch da durften wir wertvolle Erfahrungen sammeln. Denn dieser Prozess sollte möglichst seriös sein. Also es heißt, es muss ja nicht vielleicht aussehen wie bei einer Behörde. Es sollten aber auch keine Wackelbuttons sein. Es sollten nicht zu viele Emojis drin sein. Es sollten auch keine verrückten Icons da nur gezeigt werden. Denn es ist ja ein seriöser, hochemotionaler Prozess, den Job zu wechseln. Wenn ich da jetzt zu verspielt bin, das haben lange Zeit andere Recruiter behauptet, das muss ja ein bisschen Spaß machen, sich da zu bewerben, dann habe ich ja Leute, die sich nur aus Spaß bei dir beworben haben. Und jeder, auch ihr wollt ja Kandidaten haben, die sich bewusst dafür entschieden haben, bei eurem Betrieb anzufangen und mal euch kennenzulernen. Das heißt, wenn ich ein Formular habe mit ganz normalen Buttons, wie man sie kennt, bei jedem digitalen Formular, wo man sagt, okay, das ist meine Ausbildung, ich habe den Führerschein, so viel Berufserfahrung, 3 bis 6, 7 qualifizierende Fragen stelle, die optisch auch alle seriös aussehen, dann habe ich eine andere Qualität an Bewerber. Und der Algorithmus optimiert sowieso immer auf das Ende des Funnels. Das ist dann die Danke-Bestätigungsseite. Und wenn da nur noch gute Leute rauskommen, dann optimiert der Algorithmus zunehmend auf gute Leute, auf die 5%, die hinten hängen bleiben, statt auf die Masse vorne. Und auch die ist in einem Funnel, wie du gesagt hast, nicht unterzubewerten. Denn ich könnte auf eine Danke-Seite schreiben, Bewerbung abgesendet, Formularabsendung bestätigt. So wie das bei einem Online-Portal meistens der Fall ist. Oder ich könnte ein sympathisches Bild jetzt, ich nehme jetzt mal dich, Karl-Heinz, zeigen, wo du lächelnd dastehst und sagst, vielen Dank, dass du dich für meinen Betrieb interessierst. Als nächstes geht's so weiter. In den nächsten 24 Stunden werde ich mich te telefonisch bei dir melden. Nicht wundern, wenn dich eine fremde Handynummer anruft. Das könnte ich sein. Bitte nimm doch dann ab. Das hat viel mehr Persönlichkeit und das hat Wertschätzung ab der ersten Sekunde.
Jetzt
Also
muss ich
ich
dich unterbrechen, bevor du weiterredest, ja, weil mir jetzt spontan was einfällt. Unsere Leuchtturmfirmen, wir haben ja echt coole Betriebe in Deutschland, die echt innovativ sind, ne? Und was momentan so ein gehypter Trend ist, den Chef als digitalen Version auf der
Ah.
Webseite. Ich sehe, du denkst ähnlich wie ich. Es ist sau cool, muss man wirklich sagen, wenn du per KI deine Kunden berätst, finde ich cool. Aber ganz ehrlich, ich liebe es, mit meinen Kunden zu reden und ich verkaufe Dächer, weil ich es kann. Weil ich den Kunden ins Gesicht schaue, ja, weil ich sympathisch bin. Da vielleicht ein ganz kurzer Schwenk, dass man diesen Funnel schon quasi, du machst Social Media, leitest die auf deine Webseite und dort werden sie von einem virtuellen Assistenten vollgequatscht. Ist nicht so geil, oder?
Also ich finde es aus Sicht der Kundenberatung, das ist ja wieder ein anderer Prozess. Das
Ja,
heißt,
ja.
wenn du jetzt eine Dachsanierung verkaufst, durch Michael weiß ich sowas, kann auch mal durchaus eine hohe fünfstellige Investition sein, dann willst du als Konsument, als Privatperson ja darüber nachdenken und wissen, wer ist jetzt die Person, die das macht. Und bevor die Leute rausfahren, sind die ja heute schon, oder bevor der Dachdecker rausfährt, ist der Konsument heute schon viel informierter in der Regel. Und in der Informierungsphase sowas zu nutzen, kann gut sein, aber persönlich, du hast es an der Erstreaktion gemerkt, es mag ein Altersthema sein. Also ich würde immer lieber mit dir telefonieren, selbst wenn ich dich nicht sehe, und mit dem echten Mensch reden, als so ein, ich finde das cringe, um das Wort meiner Mitarbeiterin aufzugreifen, egal wie gut gemacht das ist, man merkt früher oder später, dass es ein Roboter ist, dass es die KI ist. Das wird sicherlich besser. Ich bin noch nicht der größte Fan davon, aber ich würde den schnellen Kontakt und ein telefonisches Erstgespräch immer bevorzugen. Aber für eine Erklärung, für eine Informierung
Ja.
ist das gut. Michael löst es ja umgekehrt durch einen YouTube-Kanal und Erklärvideos. Für einen Kunden, für Mitarbeiter auf gar keinen Fall. Da geht es noch viel mehr um Authentizität als beim Kunden, der auch über Qualität und Produkt geht. Für den Mitarbeiter ist die Authentizität entscheidend und da kann ich keine KI zeigen.
Ja, also ich glaube, für diejenigen, die das jetzt machen, die jetzt so einen, sagen wir mal, digitalen Avatar nutzen, das sind ja wirklich auch sehr innovative Betriebe, die sagen ja nicht, okay, ich bin jetzt rund um die Uhr auch um 2 Uhr nachts da und beantworte deine Frage, sondern da weiß der Interessent, okay, das ist eine KI, das ist ein Avatar, der sieht nur so aus wie der Betriebsinhaber und der wird trainiert auf Antworten. Also insofern, ich finde diese Idee grundsätzlich gut, sei denn man suggeriert dem Kunden, man ist es selbst. Ja, aber glaubt, das machen die wenigsten. Insofern, nur die Frage ist halt, das ist ein gewisser Aufwand momentan und das ist auch verbunden mit auch nicht unwesentlichen Kosten. Wenn ich mir heute angucke, was ChatGPT da so kann, jetzt schon, ich kann mich mit ChatGPT unterhalten, ich kann im Prinzip einen Dialog führen und dann ist das wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann auch so eine Art Abfallprodukt ist für die Kundenberatung. Aber ich bin da bei dir, Christian, das gehört nicht ins Mitarbeiterrecruiting, allenfalls nachher ins Onboarding, wenn man gewisse Standards kommuniziert, die man nicht immer wieder aufs Neue besprechen will, wie zum Beispiel, wie sieht es aus mit Arbeitskleidung, wie ist die Arbeitszeit, wie funktioniert das und wie funktioniert das. Dafür ist das, glaube ich, ganz interessant. Jetzt vielleicht ein Thema noch, ja. Also wir haben die Technik geklärt, wir müssen die Mitarbeiter mit ins Boot holen, wir müssen die, weil die in der Regel vielleicht noch ein bisschen jünger sind, wie jetzt Karl-Heinz und ich. Die müssen wir mit davon überzeugen, dass sie uns dabei unterstützen. Das heißt, wir brauchen auch Regeln. Ja, heißt also, was darf wer wie wo gepostet werden. Und da muss man schon, glaube ich, vorher drüber sprechen und nicht nur drüber sprechen. Man muss es auch ja festlegen, am besten auch schriftlich. Ja, nicht, dass dann irgendwann so Dinge passieren, die man eigentlich gar nicht will. Aber was mir momentan auch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, ich habe so das Gefühl, dass man, wenn man sich die Seiten so anguckt, die Werbung so anguckt, da wird den Mitarbeitern, den neuen Mitarbeitern, es blaue vom Himmel versprochen. Ja, jede Baustelle, da ist ein Kettenkarussell, eine Achterbahn, da ist eine Imbissbude, du musst überhaupt nichts mehr arbeiten. Ja, du wirst mit dem Chauffeur hingebracht. Also ich überspitze jetzt bewusst so ein
Ja.
bisschen, aber Leistung brauchst du auch nicht zu bringen. Du kriegst 80 Tage Urlaub. Ja, und wir machen noch ein paar Feiertage dazu für dich und so. Also, dann ziehe ich doch gerade die an, ja, die ich eigentlich gar nicht will, oder? Das ist doch ein völlig falsches Signal.
Danke, dass du nochmal den Schwenk auf jeden Fall machst. Das Wichtigste ist die Botschaft als Arbeitgeber, wofür ich stehe. Und ich möchte explizit sagen, dass da keine Verwechslung entsteht. Das heißt nicht nur Benefits. Das heißt nicht, dass ich nur Benefits erwähne, was alles bei uns toll und Karussellland ist, sondern das heißt, was mich als Arbeitgeber, als Betrieb differenziert, was wir einfach anders machen. Und wie kann sowas aussehen? Ich habe es im vorherigen Teil schon gesagt, das kann übers Kundensegment passieren, dass man sagt, also Original-Story habe ich mir nicht ausgedacht. Wir waren im Münchner Umland bei einem Dachdeckerbetrieb, der hat einen Bauleiter eingestellt und wir hatten die Ehre, mit dem zu sprechen. Haben ihn gefragt, Mensch, was hat dich denn am Ende überzeugt? Zum einen hat er gesagt, dass die ganzen Kollegen dort auf den Bildern, ich sage jetzt mal umgangssprachlich Kluft, aber ich glaube, Zunft ist
Zunft.
das richtige Wort, dass die authentische Sachen anhatten und er wollte mal eigentlich im Betrieb, die halt so ticken. Das ist ja weder ein Benefit, noch ist das eine große Besonderheit. Das zeigt ja eher, wie der Betrieb tickt. Und das fand er cool. Und das war ein Punkt. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, war, ich mache das jetzt schon ziemlich lang. Und ich habe einfach keinen Bock mehr, mit der Dame des Hauses zu diskutieren, obwohl sie es schon bestellt hat, ob das Velux-Fenster jetzt rot, silber, blau oder weiß oder schwarz wird. Das ist nicht meine Arbeit. Ich möchte die Dinger verbauen. Und deswegen ist er in einen Betrieb gegangen, die das im gewerblichen Bereich installiert haben und bei öffentlichen Projekten. Und das hat einen ganz anderen Charakter für ihn gehabt. Also das Kundensegment und die Art und Weise, wie die Leute rausgehen, das kann funktionieren. Manchmal ist es tatsächlich die Geselligkeit. Also ich erinnere mich gerade bei dir jetzt zum Beispiel an die Jakobswegwanderungen, die du ja auch gerne in Social Media genutzt hast. Das ist immer wieder ein tolles Beispiel, was man drumherum machen kann, was ja auch einen Teamgeist fördert. Aber es ist eher die tägliche Arbeit. Mit welchem Werkzeug arbeiten wir? Wir haben auch schon Kampagnen gewonnen, sagen wir dazu, wenn der Mitarbeiter sagt, Mensch, das ist jetzt, mag jetzt vielleicht nicht perfekt fürs Dachdeckerhandwerk sein, aber ich wollte unbedingt die Makita statt der Bosch verwenden und mein Chef hat mir erlaubt, dass ich das Werkzeug bestellen kann, mit dem ich gerne arbeite. Das kostet meistens nicht viel. Das kann sein, dass es ein paar Prozesse geringfügig umstellt, ist aber eine super Wertschätzung dem Kollegen gegenüber, sowas zu zeigen. Auch ich bleibe noch mal bei Kunden, ob man welche hat, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Macht man was für Kitas, für Schulen, für Stiftungen, also alles, was vielleicht in den Non-Profit-Bereich fällt. Hat man mal was im Krankenhaus gemacht und dafür gesorgt, dass die ein warmes Dach über dem Kopf haben und es da nicht reinregnet im Ernstfall? Schadenssanierung, Stichwort. Das kann man ja auch erwähnen, wenn ein Purpose, ein Sinn und Zweck dahinter ist. Wenn ich einen Betrieb habe, Stichwort energetische Dachsanierung, Stichwort PV, der sich aktiv um die Energiewende kümmert, statt einfach nur Dachfenstergeschäft zu machen, weil es profitabel zum Beispiel ist, auch da gibt es ja Spezialisten, dann kann ich diesen Sinn und Zweck der Energiewende mit aufgreifen. Das ist auch eine andere Motivation, die aus der Arbeit an sich kommt. Und wenn ich einen Betrieb habe, der harte Jungs sucht, ich formuliere das jetzt mal so, ich habe eingangs das Bild ja erwähnt, dann darf ich auch mal zeigen, wie die im Dreck gearbeitet haben. Dann darf ich auch mal das Matschbildwetter zeigen. Dann darf ich bei einem Elektriker mal das Schlitzekloppen zeigen und dass die Arbeitskleidung nicht perfekt ist. Also kein Fotoshooting machen mit frisch gekaufter Arbeitskleidung. Also es geht schon darum, echte Arbeit darzustellen und halt zu differenzieren, für wen macht ihr das und warum macht ihr das? Und dann locke ich Leute an, die im Idealfall sagen, ich habe Bock auf diese Art von Arbeit. Wir nehmen mal das Dach, ja, da vermischen sich ja auch die Gewerke. Ich habe Bock zum Beispiel nur Flachdach zu machen und da in einen eigenen Trupp zu gehen, die Flachdach machen. Ich habe Bock, die Spenglerarbeiten zu machen und bei dem Betrieb, wo ich jetzt bin, da muss ich immer auch mal was anderes mitmachen. Wenn ihr groß genug seid und mir versprecht, dass ich die Spenglerarbeiten mitmachen kann, super, da habe ich Bock drauf. Oder ich will genau die beiden Sachen nicht. Ich will nur mein schönes Stalldach mit Ziegeln machen. In der Regel, wenn ein Betrieb größer wird, hat er ja so seine Trupps, die eher das eine machen oder eher das andere. Auch das kann funktionieren. Also differenziert euch über die Arbeit, dann kriegt ihr Macher und nicht nur über Wischiwaschi-Benefits.
Und ich glaube auch über Werte. Ja, Authentizität ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das heißt also, zum Beispiel also meine wichtigsten Werte sind Respekt, Wertschätzung und Leistungsbereitschaft. Heißt also, wenn du sowas nach außen kommunizierst und du ist zum Beispiel Respekt und Wertschätzung und du kommst dann da rein und der Chef brüllt die Mitarbeiter an und betitelt sie in irgendeiner Form, dann passt das auch nicht so zusammen. Aber für mich ist auch Leistungsbereitschaft ist für mich auch ein ganz wichtiger Wert. Und ich finde, das hat auch was mit Respekt den Mitarbeitern gegenüber zu tun, die Leistung zeigen. Ja, wenn dann so eine Schnarchnase kommt, der keine Leistung bringt und will dann irgendwie durchgefüttert und durchgeschleust werden, dann passt das einfach nicht. Also insofern glaube ich, kann man das auch durch solche Aktionen ganz gut auch verkörpern, für was der Betrieb steht. Ja, und dann muss man sich dann nachher auch nicht irgendwie was anhören. Ja, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hier muss ich ja tatsächlich was tun.
Zum Thema Leistung da noch ein spannender Punkt, was die Leistungsbereitschaft und die Qualität angeht. Ist ja auch ein Punkt, ob ich der Betrieb bin, der über die Masse geht auf dem Dach, über die Quadratmeter oder zum Beispiel über die Qualität und besondere Dächer. Und wenn ich in den Qualitätsbereich falle, haben wir auch schon Kampagnen gemacht. Und ich möchte jetzt bewusst sagen, nichts davon ist schlecht. Es gibt die Leute, ich bin froh darum, wenn ein Metzgermeister aufs Flachdach geht, und gewerkübergreifend da was macht. Das finde ich eine super Sache. Und genauso finde ich super, und haben wir auch eine Kampagne erfolgreich gewonnen, wo der Betrieb gesagt hat, der Chef in dem Fall, hast du keinen Bock mehr, bei einem Betrieb zu arbeiten, wo du der einzige Dachdecker auf dem Dach bist und fünf Helfer anleitest. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns sind nur echte Dachdecker auf dem Dach, die ihr Handwerk verstehen, und du arbeitest mit Experten. Und wenn du auch ein Experte bist, dann bist du bei uns richtig. Das ist ja ein ganz klares Leistungs- und Qualitätsbekennen. Und auch darüber kann man sich differenzieren. Wenn ich einen haben will, der genervt davon ist, vielleicht gefühlt wie mit nur Azubis zu arbeiten, weil er halt nur Helfer hat und nur Ungelernte, oder das Verhältnis zu extrem ist und man sagt, ich bin der Betrieb, ich habe keinen Helfer auf dem Dach. Wenn du zu mir kommst, hast du nur qualifizierte Kollegen. Und das hat funktioniert. Das funktioniert nicht für jeden Betrieb, aber wenn ich mich über Qualität und entsprechende Referenzen, wo man ja zeigen kann, wie anspruchsvoll so ein Dach war, differenziere, funktioniert das.
Das ist insofern richtig, möchte aber vielleicht das ein kleines bisschen relativieren. Ich hoffe, dass schon niemand auf die Füße trete. Aber wir haben auch schon Gesellen gehabt, ja, die waren den Gesellenbrief nicht wert. Und auf der anderen Seite gibt es auch genügend, in
Ja.
Anführungszeichen, Fachhelfer, die schon jahrelang auf dem Dach sind, die absolute Leistungsbringer und Träger sind. Insofern, am Ende geht es weniger um irgendwelche Titel, sondern es geht darum, ja, wie verhält man sich auf der Baustelle? Wie geht man mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kolleginnen und Kollegen, mit den Kunden um? Und wie ist die Leistungsbereitschaft? Ich glaube, darum, da muss man halt auch so ein
Auch
bisschen,
der
ja.
Betrieb hatte einen Quereinsteiger, der aber schon 10 Jahre auch bei einem anderen Betrieb
Genau.
vorher schon als Dachdecker gearbeitet hat und das entsprechend gut kann. Also es ist eher das Bekenntnis, ich kann das wirklich.
Ja. Ab
Ich
absolut.
finde,
Also
ja.
absolut. Also es gibt Fachkräfte, es gibt Fachleute auf dem Dach, die nicht unbedingt jetzt auch den Gesellenbrief haben und trotzdem ja ihre Leistung bringen und eine wichtige Person in dem Unternehmen sind. Also das vielleicht nochmal zur Relativierung hier.
Genau. Also was ich cool finde, ist, was jetzt wir auch in diesem Podcast gesagt haben, wir Handwerker, gerade wir Dachdecker, wir sind Klimaschützer, ne? Indem wir dämmen, Energie sparen, Energie gewinnen. Das ist ein Pfund bei jungen Leuten, ja, die ja auch Angst vor dem Klimawandel haben, zu sagen, dann komm doch zu uns und hilf uns. Und die zweite Geschichte ist, glaube ich, so diese ehrliche, wohlwollende Authentizität den Mitarbeitern gegenüber, es auch anständig mit ihnen zu meinen. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich komme noch aus einer Generation. Ich habe ja einen Betrieb von meinem Vater übernommen. Ich sag mal, vor 30 Jahren, da hat mein Vater eine Latte genommen, hat gesagt, wenn du nicht gleich auf dem Dach bist, hau ich dir die Latte ins Kreuz. Ja, das war Mitarbeiterwürdigung. Das ist, als meine Frau dann zu mir kam, später mal, wir geheiratet haben, hat gesagt, Mensch, ihr müsst mal anders mit euren Leuten umgehen. Ja, ich glaube, das war so der wesentliche Schritt, was auch den Erfolg unserer Firma begründet. Ich glaube, der coole Tipp ist auch, wenn du als Chef nicht geeignet bist, mit deinen Mitarbeitern nett umzugehen, dann sollte das vielleicht in der Firma jemand machen, der es besser kann. Ja, in meinem Fall war es meine Frau, die einfach empathisch ist, die auch mit den Leuten gut reden kann. Und dann sind es natürlich so Geschichten, denke ich, wenn du wirtschaftlich immer mit dem Rücken an der Wand stehst, das heißt, du bist so ein Billigheimer, hast keine Kohle oder arbeitest mit schlechter Qualität, wie willst denn du deine Mitarbeiter fördern, gut bezahlen, anständig behandeln können? Da ist einfach keine Kohle da und die Nerven des Chefs liegen einfach immer, der ist immer kurz vorm Explodieren. Das heißt, der erste Schritt, wenn du eine coole Firma haben willst, dann musst du mal die Firma erstmal cool machen, ja? Und Produktivität und Qualität ist für mich nicht verhandelbar. Niemals. Produktivität brauchen wir, damit der Betrieb Geld verdient, damit er auch Sozialleistungen leisten kann, und Qualität, sonst sind die Kunden weg. Und deswegen muss man als Chef erstmal dafür sorgen, dass man einen coolen Betrieb hat, der auch Geld verdient, der auch entspannt sein kann, wenn deine Jungs mal anfangen, einen Kaffee. Wir haben, der Michael hat davon gesagt, ich bin auch finde es nicht gut, ja, dass jetzt die Kollegen sich überbieten, da noch ein Karussell, da noch ein Grill, da noch irgendwelche Sachen. Ich finde, nett zu den Mitarbeitern sein, gut bezahlen und auch mal entspannt sein, ja. Bei uns in der Firma ist es nicht schlimm, wenn die Jungs sagen, es ist kalt, wir haben gerade eine Pause, wir gehen mal schnell einen Kaffee trinken. Das machen die selbstbestimmt, ja. Und ich fange da nicht an, wegen 5 Minuten mit denen rumzudiskutieren, ihr habt nichts geschafft. Meine Jungs wissen, sie müssen eine bestimmte Leistung erbringen, die muss einfach da sein. Aber letztendlich haben die die Freiheit, auch ihren Arbeitstag selber zu gestalten. Und Wir schaffen das schon gar nicht mehr, jetzt irgendwie nur tariflich oder womöglich mehr Arbeitszeit zu liefern. Aber es läuft, ja. Wir haben tolle Kunden, wir liefern tolle Arbeit ab, wir kriegen gutes Geld dafür und dann können wir auch anständig mit unseren Mitarbeitern umgehen. Aber was jetzt natürlich zunehmend auffällt, nachdem wir sowieso diesen Fachkräftemangel haben, jetzt fängt es halt an mit Abwerben, ja. Vor kurzem hatte ich, was heißt auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, wo mein Kollege gesagt hat, bei ihm hat ein Headhunter angerufen, wenn er ihm 30.000 Euro bezahlt, verspricht er ihm 10 Bewerbungen und 3 Festanstellungen. Und dann sagt mein Kollege, hat natürlich kurz gezuckt, 30.000 Euro ist jetzt nicht gerade wenig, ja. Aber hat er mal eine Sekunde drüber nachgedacht, ob es ihm das vielleicht wert wäre. Und hat gesagt, was muss ich denn dafür tun? Und dann sagt der Headhunter, du musst mir 10 Betriebe in deiner Umgebung nennen. Das ist doch scheiße, Christian, ja. Das macht doch keinen Sinn. Wie macht man es denn besser?
Es ist gut, dass du das ansprichst, weil wir werden häufig auch verwechselt mit Vermittlern oder mit Headhuntern. Ich will gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Genre ist, eine schlechte Branche. Allerdings vermisst du da zwei Effekte. Also zum einen wird der Headhunter für dich nie Werbung machen. Das heißt, der sucht ja eine spezifische Stelle und wenn er die erfolgreich besetzt, ist die besetzt, er kriegt seine Provision und dann wird Stelle für Stelle weitergemacht. Wenn du auf Social Media setzt, hast du einen enormen Werbungseffekt und dein ganzer Betrieb wird bekannter. Und im Idealfall, du hast einen Vorarbeiter gesucht, bewirbt sich auch normaler Dachdecker bei dir, weil diese Effekte entstehen der Sichtbarkeit. Und gleichzeitig möchte ich das auch nicht unterstützen, weil es mir, wie du beschrieben hast, ein zu extremes Abwerben wird. Auf Social Media trifft der Bewerber immer noch bewusst die Entscheidung. Man schreibt ihn ja nicht mal an. Selbst das wäre noch eine mildere Form, aber er trifft bewusst die Entscheidung, das, was der Betrieb A kraftschick ausstrahlt, das gefällt mir. Die Projekte gefällt mir, da wollte ich hin. Ich will mehr von dem machen oder weniger von dem machen und trifft selbst die Entscheidung. Er wurde nicht abgeworben. Er findet den Kollegen sympathisch, er findet den Betrieb sympathisch. Und deswegen, wenn darüber jemand kommt, dann ist es eine bewusste Entscheidung, das kann man niemandem vorhalten. Dann ist es eine persönliche Präferenz. Aber das Abwerben und diese Wechselprämien teilweise ja auch, oder dass man da auch schon von Deals gehört, du gehst 6 Monate dahin, dann bringe ich dir den nächsten Betrieb und wir teilen uns da irgendwas, das ist natürlich eine Grauzone, also oder eine Rotzone, kann man schon sagen. Finde ich wenig unterstützenswert. Dann gibt es noch das Vermittlungs- oder Überlassungssegment, wo du dir einen Trupp mietest, 10 Leute geleast, sagen auch manche dazu. Und das habe ich schon von meinem Vater so übernommen, der ist Elektriker. Der hat immer gesagt, also man kann mit allem handeln, aber doch nicht mit Menschen. Und wenn du anfängst, Menschen zu verleasen, zu vermieten, das finde ich auch ein falsches Modell.
Ja, ist auch rechtlich schwierig, muss man auch dazu sagen. Unerlaubte Mitarbeiterüberlassung. Also im Dachdeckerhandwerk hat das auch ehrlich gesagt nie funktioniert. In anderen Gewerken gibt es das öfters mal im Putzerbereich oder auch im Rohbaubereich. Da wird viel mit Sub vom Sub vom Sub gearbeitet, aber bei uns im Dachdeckerhandwerk funktioniert das tatsächlich nicht. Die Frage ist halt, wie eingangs schon gesagt, wir haben ja nicht dieses Problem für uns allein gepachtet, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, sondern das haben ja mehr oder weniger alle Gewerke, ob das Pflegeberufe sind, ob das, ja, selbst, wie wir heute vorhin schon erfahren haben, selbst Apotheker haben das Problem. Wie können wir es trotzdem schaffen? Ich habe kein Problem mit, wenn wir uns da auf dem Markt bedienen, in anderen Gewerken. Nur sollten wir versuchen, unsere Mitarbeiter, wenn die da zufrieden sind, da zu belassen, wo sie sind. Ja, wenn die Betriebe gut sind und die jetzt nicht selbst auf die Idee kommen, sich da zu verändern. Wie kriegen wir Mitarbeiter von anderen Gewerken oder von anderen Branchen hier mit rein? Und die Frage ist halt, ja, die sich dann uns stellt, Karl-Heinz und mir, weil wir ja auch beide in der Berufsorganisation unterwegs sind. Was können wir dann da möglicherweise auch als Berufsorganisation dafür tun? Ja, nutzen wir alles oder gibt es da noch Möglichkeiten? Bräuchten wir vielleicht auch irgendwie Beratung, und Unterstützung in solchen Bereichen?
Also ein Punkt, den es auf jeden Fall braucht, ist die hundertprozentige Überzeugung, dass das eigene Gewerk, ich sag's mal so direkt, einfach saugeil ist. Das habe ich tatsächlich in jedem Gespräch mit dir auch so mitgenommen, Michael. Du bist stolzer Dachdecker
Ja.
und findest das Gewerk richtig gut. Es gibt Handwerker, die haben das halt mal gelernt, die haben vielleicht sogar, was ich auch cool finde, Zweigewerke gelernt und machen ihren Betrieb. Eine gewisse Leidenschaft hat Handwerk, glaube ich, in jedem Gewerk. Aber das wirklich glaubhaft rüberzubringen. Die Geisteshaltung, die man dazu haben sollte, ist die eines Azubis oder potenziellen Azubis. Denn wenn ich einen Azubi-Job verkaufe, dann verkaufe ich nämlich nicht nur den Betrieb, sondern verkaufe ich den Job an sich. Dann trifft ja jemand, der grundlegend vielleicht sagt, Handwerk kann ich mir vorstellen. Die Entscheidung, gehe ich zur Heizung, gehe ich zum Dachdecker, gehe ich zum Zimmermann oder zum Tischler und mache schöne Möbel und muss eben dann verkaufen, warum in der Azubi-Situation, warum ist Dachdecker ein cooles Berufsbild? Und wenn ich das übertrage auf eine qualifizierte Quereinsteigerkampagne, kann ich davon am meisten lernen. Also ich muss mir eigentlich als Betriebsinhaber oder als Organisation vorstellen, wie werbe ich denn den Azubi? Warum ist Dachdeckerhandwerk vielleicht das Allercoolste? Und was ist mein potenzieller hartgesprochener Zielmarkt? Also von welchem Gewerk könnte ich es mir jetzt vorstellen? Mein Tipp wäre tatsächlich am allermeisten in die Gewerke zu schauen und wir wollen ja jetzt nicht auch schlecht über die anderen Gewerke reden, aber wo ich vielleicht Dinge habe, die fürs Dachdeckerhandwerk selbstverständlich sind, die dort fehlen. Stichwort Außenarbeiten, Stichwort Natur. Ein Dachdecker, vielleicht noch der Zimmermann, der steht häufig draußen in der Natur, der ist oben, der sieht viel. Das ist ja irgendwie richtig attraktiv, wenn du oben bist und siehst die Natur und schaust dich rum. Das hat der Metzger, der in der Halle ist und mit stinkigem Fleisch agiert, vielleicht nicht. Und ich möchte jetzt nicht schlecht über dieses Gewerk reden. Das hat sicherlich einen anderen Charme. Das haben auch viele Tischler, die den ganzen Tag in der Werkstatt sind, nicht. Die gehen ja nicht schön aufs Dach mit der Aussicht raus. Also das könnte ein Punkt sein, den man betonen sollte. Was macht das eigene Gewerk richtig? Also es gibt sicherlich Gewerke, die sind attraktiver für den einen oder weniger. Aber man hat sich nie Gedanken gemacht, was ist jetzt am Dachdeckerhandwerk für dieses Gewerk spezifisch interessanter. Ich denke jetzt mal ans Flachdach zum Beispiel. Wenn ich was mit einem Kran hochbringe, spare ich mir ja unfassbar viel körperliche Energie. Jetzt denke ich an den Fliesenleger, sicherlich ein guter Handwerker. Wenn der bei einem Betrieb ist, der Großformat Fliesen legt oder auch ein Parkettleger, dann muss der schwer tragen, glaube ich zumindestens. Und das muss er im Dachdeckerfall, weil man das gewohnter war, schon früher mit Werkzeug zu arbeiten, mit Hebebühnen etc., wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß. Der muss also kein Ziegel wiegt, glaube ich, so viel wie eine Großformatfliese. Und auch auf dem Flachdach, da wird was verlegt, wird weniger schwer getragen. Könnte ein Punkt sein. Sich darüber Gedanken zu machen, was macht das Gewerk, als würde ich ein Azubi ansprechen, an sich gut. Und das konkret gewerkspezifisch zu vergleichen. Wie schaffe ich es, vom Tischler was zu gewinnen? Wie schaffe ich es, von einem Gärtner was zu gewinnen?
Also das ist schon cool, ja. Es ist ja so, was mich so stört, wenn wir über Berufsorganisationen sprechen, wir haben ja Landesverbände, die sind in vielen Bereichen sehr gut, ne? Aber anstelle, dass man dann sagt, okay, die machen einen guten Job, wir rollen das jetzt für ganz Deutschland aus, versucht halt jede Innung, jeder Landesverband, der Zentralverband immer so sein eigenes Süppchen zu kochen. Und das stört mich enorm, ja. Wir sind zum Beispiel ganz gut, glaube ich, in Öffentlichkeitsarbeit. Mit Oben ist das Neue vorne, ist ja auch unsere Kampagne. Wir haben damals eine Uni beauftragt, am Bodensee mit einem Professor, der mit seinen Studenten einfach mal das aufgearbeitet hat. Ich glaube, du kennst es noch nicht, Christian, kannst du dir vielleicht mal anschauen. Oben ist das Neue vorn.de. Und man muss einfach Profis einbinden, ja. Du kannst nicht immer alles selber machen wollen. Und was ich ganz schlimm finde, Christian, was halt bei uns ein Problem ist in unseren Gremien, da sitzen nette und liebe Menschen drin. Aber sie wissen halt nicht, um was es geht, ja. Und wenn dann Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die vielleicht nicht so fit im Thema sind, und ich mache das jetzt gar nicht mit Öffentlichkeitsarbeit, ich zum Beispiel wäre in dem Fachausschuss für Fachregeln völlig falsch, ja. Klar, ich weiß, was ich machen muss, damit es richtig ist, aber ich könnte jetzt nicht drüber diskutieren, ob der Nagel jetzt 5 mm länger sein muss oder wie viel Nägel ich brauche, ja. Das ist einfach nicht mein Job. Ich würde mir aber auch nie erlauben, da ein Urteil drüber zu sprechen. Also ich denke, wir müssen einfach auch wieder gucken, dass wir diese Interessen, es gibt ja gute Ideen, bundesweit einfach auch vereinheitlichen, auf einen Weg bringen. Und ganz ehrlich, so wie in deinem Job ja auch, ich glaube, dir muss man auch nicht mehr erzählen, wie dein Job geht. Natürlich wirst auch du weiterleiten, müssen wir uns Handwerkern nicht erklären, wie Handwerk funktioniert. Oder eigentlich weiß man ja auch, wie man Werbung macht, ja. Aber dieses fragmentierte, gestreute, jeder macht irgendwie was, was ja auch enorm viel Kosten verursacht, das finde ich halt generell schon schwierig. Aber
Aber
wir sollen, ja.
ja, aber vielleicht eins noch, ja, ich finde, wir machen ja alle das, was wir in irgendeiner Form können und wo wir auch unsere Expertise drin haben. Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, da bin ich bei dir, Karl-Heinz, dass man vor lauter Bäume den Wald gar nicht sieht und es uns auch nicht immer gelingt, die Vorteile des Dachdeckerberufs nach außen darzustellen. Also du musst
Und nach
einem,
innen, und nach
ja,
innen.
nach innen, du musst einem ambitionierten Dachdecker, der auf dem Dach steht, musst du nicht davon überzeugen, warum er Dachdecker geworden ist. Und das war nicht nur die Kohle. Ja, obwohl ein Dachdecker sehr gut verdient, gerade jetzt aktuell wieder die Ausbildungs Vergütung wird nochmal erhöht, was auch richtig ist. Muss man ganz ehrlich sagen, wir brauchen Auszubildende und deshalb muss man die auch vernünftig vergüten, was das angeht. Ich war zum Beispiel, wann war das? Vor 2 Wochen, Christian, als wir uns unterhalten haben, als du mich auf die Soka angesprochen hast.
Ja.
Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen zu sagen, hier, wir haben eine eigene Sozialkasse, die dafür sorgt. Ich weiß, dass jetzt einigen, ja auch gerade so Mitarbeitern, vielleicht aber auch Unternehmern so ein bisschen vielleicht der Kragen platzt, ja, die kostet Geld und so weiter. Ja, klar kostet das Geld, klar kostet das unser Geld, das Unternehmergeld, aber dafür haben wir auch unsere Mitarbeiter gut abgesichert und zwar sowohl im Winter als auch mittlerweile im Sommer und wir unterstützen auch die Betriebe damit. Und das sind alles Dinge zu sagen, auch in Verbindung mit extremst mittlerweile hilfreichen Werkzeuge, Maschinen. Natürlich musst du auf dem Bau auch als Dachdecker noch körperlich arbeiten. Ja, also das wäre jetzt gelogen zu sagen, du musst gar nichts mehr tun, das passiert alles automatisch. Nee, natürlich passiert das nicht automatisch, aber bei weitem nicht mehr so anstrengend, wie es früher mal war. Früher war der Transport ein großer Teil der Beschäftigung. Heute ist es nur noch im Prinzip ja ein kleiner Teil und der wird sehr oft auch von Maschinen mit unterstützt. Ja, also, dass man tatsächlich auch mal überlegt und vielleicht auch mal mit anderen überlegt, die auch ein bisschen einen anderen Blick haben. Was können wir dann alles bieten? Ja, wo sind wir besonders gut? Was ist ja der Vorteil eines Dachdeckers? Warum sollte man Dachdecker lernen? Also insofern glaube ich, ist das durchaus ein Thema. Das soll auch nie aufhören, darüber nachzudenken und das auch zu kommunizieren.
Also, ich möchte jetzt keine Spaßbremse sein, aber wir müssen dann langsam mal zum Ende des
auf
heutigen
jeden
Podcasts
Fall.
kommen, sonst wird es zu langsam. Christian, antworte noch schnell drauf und dann habe ich noch, glaube ich, so eine Abschlussfrage zum Thema Nachfolge und dann sollten wir so langsam mal zum Ende kommen.
Gerne doch. Also zum einen gebe ich dir absolut recht, Michael. Viele Punkte wie so eine Sozialkasse, die für euch Dachdecker vielleicht selbstverständlich ist, lohnen sich zu erwähnen und vor allem sich da mal mit zu beschäftigen,
Auch
welche
für
Vorteile.
die Eltern der Auszubildenden. Ich glaube, also du brauchst einen jungen Mitarbeiter, brauchst du nicht über eine soziale Absicherung zu kommen,
Die
auch über
Eltern,
Rente, ja.
aber
Also
auch die
die,
Fachkräfte.
ja.
Und ich kann dir einen Vergleich mitgeben. Wir haben jetzt ja mit vielen Dachdeckern in letzter Zeit geredet, auch rund um das Webinar herum. Und in Österreich zum Beispiel ist das anders. Und in Deutschland habe ich das selten erlebt, aber in Österreich gibt es noch tatsächlich den Fall, dass man im Winter dann 1 oder 2 Monate nicht beschäftigt ist und Arbeitslosengeld in anderer Form empfängt. Ich will jetzt nicht schlecht über Österreich reden,
Hatten wir früher
aber
auch. Das war früher bei uns auch so.
es
Ganz normales Schlechtwetter hat Arbeitsamt bezahlt, ja.
genau, und das ist ja wohl mal eigentlich krass, um es mal so direkt zu sagen, dass das Dachdeckerhandwerk in Deutschland sich da Gedanken gemacht hat, wie kann man das puffern? Wie schafft man es, dass die im Winter einfach beschäftigt bleiben? Und umgekehrt kann sich der Betrieb heute gar nicht mehr erlauben, nicht sogar zu kommunizieren und den Eindruck zu erwecken, dass man im Winter nichts zu tun hat. Das ist eine ganz, ganz feine Sache, die sich lohnt zu betonen. Die beste Quelle für sowas ist die Azubis fragen. Es gibt ja heute auch Azubis, die schauen sich 3 Betriebe an, unterschiedlicher Gewerke, bis sie die Entscheidung treffen, Gewerk A zu lernen, Dachdecker zu werden und die mal zu fragen, warum hast du es gemacht? Das wäre, glaube ich, der richtige Anlauf.
Ja, auf jeden Fall glaube ich, ist das nochmal ein ganz guter Tipp auch auf soziale Absicherung im Recruiting beziehungsweise im Be Gespräch auch mit Unterstützern, mit Empfehlern, dass man das kommuniziert. Das können auch die Lehrer sein oder sonst irgendjemand.
Karl-Heinz, die letzte
Genau,
Frage.
ganz zum Schluss wollte ich das Thema, wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch davon gehabt, Nachfolge ist ein Riesenproblem, ich habe es schon angedeutet. Wenn du einen schlechten Betrieb hast, musst du dich nicht wundern, wenn der nicht verkauft werden kann. Ja, also das ist, glaube ich, schon mal die erste Basis. Wenn man sich in absehbarer Zeit mit dem Geschäftsverkauf beschäftigt, muss man also von der Unternehmerseite her mal Gedanken darüber machen, wie muss denn heute ein guter Betrieb aussehen, damit er überhaupt verkäuflich ist. Aber das große Problem ist ja, da habe ich auch noch ein paar Ideen dazu als Coach, wie man das vielleicht noch besser machen kann, ist dieses Nachfolgethema generell. Wir brauchen ja unfassbar viele Nachfolger im Handwerk im nächsten Jahr. Und ich glaube, da hast du auch eine Meinung dazu, ne?
Ja, es hat tatsächlich Ende letzten Jahres angefangen. Dieses Jahr hatten wir es schon drei, viermal erlebt, zweimal davon bei Dachdeckern, dass wir gefragt wurden, könnt ihr uns nicht auch unterstützen beim Thema zweiter Geschäftsführer oder potenzieller Nachfolger? Um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was damit gemeint war, ist, der Sohn, die Tochter will entweder nicht, macht was ganz anderes oder ist noch viel zu jung, um den Betrieb eigenständig zu führen, weil man schon eine Verantwortung von 20, 30 Mitarbeitern vielleicht aufgebaut hat und möchte das dem noch gar nicht alleine zumuten. Die soll reinwachsen und es braucht eine zweite starke Person. Und das ist eine super Chance aus meiner Sicht. Also ich betrachte das erstmal positiv. Lange Zeit, gerade bei kleineren Betrieben, gab es den Nachfolger, der kam aus der Familie und fertig. Und wir haben tatsächlich eine der Kampagnen damit gewonnen, dass wir gesagt haben, du bist einem Betrieb, wo du das Gefühl hast, weiter nach oben geht's nicht. Du hast nicht denselben Nachnamen, du kommst nicht aus der Familie, bist nicht eingeheiratet, du weißt aber, du kannst mehr. Bei uns kannst du anfangen als Projektleiter und in den nächsten 3 Jahren zum Prokuristen und zweiten Geschäftsführer vielleicht werden, weil ich bin alt und suche jemanden, der das mit mir hier übernimmt und führen kann und auch ein Intrapreneur wird. Und das ist ja mal eine starke Message in den Markt, wenn du jemanden suchst, dem du das Vertrauen schenkst, einen weiteren Schritt zu gehen. Das ist ja ein Stellenangebot, was es sehr selten gibt, auch noch im Handwerk. Deswegen hat das aus meiner Sicht gut funktioniert. Gleichzeitig, was zugenommen hat, sind natürlich die externen Kaufversuche. Ob das Startups sind im Energiebereich, die PV-Elektro-Dachdeckerbetriebe zukaufen, um Standorte zu bilden. Ob das Fonds sind, wir haben es auch erlebt, dass zwei unserer Kunden zusammengekauft wurden. Wir dürfen die weiterhin, Gott sei Dank, beide betreuen. Die haben auch ihre Marke behalten, die haben auch die ehemaligen Inhaber behalten. Das sind schon Trends, die finde ich sehr gewaltig eigentlich, gerade im Dachdeckerhandwerk. Also die energetischen Handwerke sind davon am meisten betroffen. Ich habe das jetzt noch nicht von einem, also klar, Maler früher, HPM-Gruppe, du hast Heinrich Schmid angesprochen. Aber auch bei Dachdeckern kommt der Trend. Und ich sollte mich vielleicht davon lösen, dass es nur den klassischen Verkauf gibt oder das Thema Familie, sondern was kann ich tun, um einen qualifizierten Nachfolger intern aufzubauen, der vielleicht sogar Anteile erwirbt, oder extern rechtzeitig zu suchen, wenn ich weiß, 5, 6 Jahre mache ich auf jeden Fall noch, dass ich Zeit habe, einen guten Projektleiter einzuarbeiten und dem eine Chance zu geben. Das ist aus meiner Sicht der dritte Weg, den es gibt und mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Auch ein
Spannend,
spannendes
spannend.
Thema. Da müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, ich habe da, wie gesagt, ich habe da eine Idee, ja, die verrate ich jetzt aber noch nicht. Ich denke, da können wir auch einen Podcast machen. Und da können wir, Christian, ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass
Ja.
du bei uns im Podcast warst, weil die Themen, die du beruflich machst, die wird uns unser Leben lang begleiten. Da wird sich nichts dran ändern.
Gerne.
Also von daher denke ich, kommen wir so langsam zum Ende. Christian, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und Michael, vielen Dank fürs Auf den Weg bringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an euch da draußen auch alles Gute. Ich denke, wir haben noch zwei, drei Podcasts vor Weihnachten. Deswegen läuten wir jetzt noch nicht die Weihnachtsglocken, Michael.
Kein
Wir
Problem.
haben auch noch ein bisschen zu tun bis dahin, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also von meiner Seite vielen Dank. Macht's gut.
Ja, gefühlt ist das noch ewig weit weg, Weihnachten. Auch von meiner Seite, schließe jetzt auch die Zuschauer mit ein. Wir sind ja auch auf YouTube mit unterwegs. Und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast ja, weiterhin teilt, liked und vor allen Dingen euch den auch regelmäßig anhört, anschaut. Christian, von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du zum zweiten Mal bei den Dachdeckern im Podcast mit dabei warst. Hat wie immer, wie beim ersten Mal auch, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden natürlich alle deine Inhalte in den Shownotes verlinken, sodass man auch mit dir dann Kontakt aufnehmen kann. Du bist natürlich auch auf Social Media präsent, ja, und das letzte Wort, das hat wie immer auch heute unser Gast, lieber Christian.
Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das Angebot besteht, dass wir kostenlos miteinander sprechen können, tatsächlich auch mit mir. Vielleicht habt ihr schon mal mit Agenturen zu tun gehabt, wo es dann drei, vier verschiedene Stufen gab. Also wer Lust hat, mal echt beraten zu werden, was man als Arbeitgeber zeigen sollte und was vielleicht auch nicht, sprecht mich gerne an. Am besten unten ist in den Link dann wahrscheinlich meine Webseite verlinkt. Kurz anfragen, Termin sichern. Und für alle, die mehr erfahren wollen, nur zum Thema Rekrutieren, haben mich tatsächlich der Dachdecker-Podcast inspiriert, auch einen eigenen Podcast zu starten. Wir haben mittlerweile über 100 Folgen bei Meisterhaft Rekrutieren. Gerne auch mal reinhören, wer Lust hat.
Verlinken wir
Ja,
auch
cool.
in, verlinken wir auch in
Cool.
den Shownotes. Prima, tschüss zusammen. Ciao.
Tschüss, ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.